Ja, dann können wir einfach einen Moment der Stille haben, denke ich, und dann fange ich an. Gewachsen, in der die Verehrung Marias zentral ist. Also für Katholiken nimmt sie als Mutter Gottes eine Sonderstellung ein, die fast einer Mittlerin gleichkommt. Die doppelte Begründung: Zum einen hätte sie stellvertretend für die ganze Menschheit Ja zur Menschwerdung Gottes gesagt. Zum anderen geht die Lehre so weit zu sagen, dass sie auf Golgatha auf Ängste verbunden mit den Leiden ihres Sohnes mitgeopfert hat, indem sie ihre Mutterrechte und ihre Liebe ganz dem ewigen Vater dargebracht hat. Und laut katholischem Katechismus gilt Maria deshalb als die neue Eva, als Mutter aller Glieder Christi. Sie ist Schutzpatronin, Mittlerin, Fürsprecherin und Vorbild in einem. Und wenn ihr mal in eine katholische Kirche reinguckt, ein Marienbild oder eine Marienstatue, oftmals auch ein der Maria geweihter Seitenaltar, gehört eigentlich zur Ausstattung jeder katholischen Kirche. Und es gibt vier zentrale Mariendogmen. Also Dogmen sind im katholischen Kirchenrecht verbindliche Glaubenssätze, also Dinge, die man als Katholik eigentlich glauben sollte. Ob sie das tatsächlich alle tun, sei dahingestellt. Und viele dieser Dogmen sind auch gar nicht uralt, sondern erst einige hundert Jahre alt. Und jedenfalls diese vier Mariendogmen lauten wie folgt. Erstens, dass Maria nicht nur die Mutter des Menschen Jesus ist, sondern wirklich die Mutter Gottes, weil Jesus gleichzeitig ja wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Dann zweitens, dass Maria vor, bei und nach der Geburt Jesu, das heißt ihr ganzes weitere Leben, Jungfrau blieb. Drittens, dass Maria vom ersten Augenblick ihres Daseins, also schon bei der Zeugung im Leib ihrer Mutter Anna, frei von der Erbsünde war und auch frei von jeglicher persönlicher Sünde geblieben ist. Das wird als Voraussetzung dafür angesehen, um Jesus, den sündlosen Erlöser, zu gebären. Und viertens, dass Maria nach dem Ende des irdischen Lebens mit Leib und Seele in die himmlische Herrlichkeit aufgenommen wurde. Und dieses Letzte wird von der katholischen Kirche am 15. August, dem Fest Maria Himmelfahrt, gefeiert, gefolgt von einem weiteren Fest am 22. August, welche die Krönung Marias zur Himmelskönigin und Herrscherin über Menschen und Engel durch den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist zum Inhalt hat. Also in eine Stellung, die nur von Christus selbst übertroffen wird. Auch das Gebet direkt an Maria ist fester Bestandteil des katholischen Lebens. Ein zentrales Beispiel ist das Gegrüßet seist du Maria. Neben dem Vater Unser und dem Glaubensbekenntnis gehört es zu den absoluten Grundgebeten. Es endet mit der ganz persönlichen Bitte: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Um diese Marienfrömmigkeit zu vertiefen, nutzen Katholiken den Rosenkranz, eine Gebetskette aus 59 Perlen und einem kleinen Kreuz. Man lässt die Perlen nacheinander durch die Finger gleiten und spricht dazu fast mantraartig bestimmte Gebete. Wer eine klassische Rosenkranzandacht betet, kommt am Ende auf eine beachtliche Bilanz. Ein Kreuzzeichen, ein Glaubensbekenntnis, 6 kurze Lobpreise auf die Dreifaltigkeit, 6 Vater Unser und 53 Gegrüßet seist du Maria, wobei jedes Mal eine kleine Zeile im Text verändert wird. Ich erinnere mich noch gut an meine Vorbereitung auf die Erstkommunion. Ich war 8 Jahre alt, in der 3. Klasse, und meine erste Beichte stand an. Als Bußübung legte mir der Priester 2 Vater Unser und 3 Gegrüßet seist du Maria auf. Ich sage euch, ihr glaubt gar nicht, wie schnell man so ein Pensum absolvieren kann, wenn draußen die Freunde mit dem Fußball warten. Auch manche Strophen der Marienlieder aus dem katholischen Gotteslob sind mir bis heute im Gedächtnis haften geblieben. Zum Beispiel: Maria, breit den Mantel aus, mach Schirm und Schild für uns daraus, lass uns darunter sicher stehen, bis alle Stürme vorübergehen, Patronin voller Güte, uns alle Zeit behüte. Oder wunderschön prächtige, hohe und mächtige, liebreich holdselige himmlische Frau, der ich mich ewiglich weihe, herzinniglich, Leib dir und Seele zu eigen vertrau, Gut, Blut und Leben will ich dir geben, alles, was immer ich hab, was ich bin, gebe ich mit Freuden, Maria, dir hin. Ich könnte noch viel mehr erzählen von den angeblichen Marienerscheinungen in Lourdes, Fatima oder auch hier im nahen Hede, im emsländischen Hede. Ich könnte von den Prozessionen berichten, bei denen Marienstatuen durch die Felder getragen werden, als symbolische Bitte um eine gute Ernte und Schutz vor Unwettern. Und all das zeigt, welche religiösen Einflüsse mich bis in meine Jugend geprägt haben. Es erklärt auch, warum manche Katholiken Maria gegenüber fast eine stärkere Hingabe zeigen als gegenüber Christus selber. Doch genau vor diesem Hintergrund möchte ich heute mit euch tiefer graben. Was sagt uns Gottes Wort tatsächlich über diese Frau? In Galater 4, Vers 4 heißt es, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Wie zeichnet die Bibel das wahre Bild von Maria? Was ist ihre eigentliche Botschaft an uns und welche Bedeutung misst ihr das Neue Testament wirklich bei? Vorher aber möchte ich noch einmal mit uns beten. Himmlischer Vater, in vielen Kirchen und Gemeinden sind über die Zeit Traditionen und Meinungen entstanden, die nicht mehr mit deinem göttlichen Wort der Wahrheit übereinstimmen. Das gilt auch für das, was du uns über Maria, die Mutter unseres Herrn, mitgeteilt hast. Vater, ich bitte dich, leite mich, dass ich genau das weitergebe, was die Bibel uns über sie lehrt. Lass mich nichts hinzufügen, aber auch nichts weglassen. Bewahre uns vor Spekulationen, die jeder Grundlage entbehren. Schenke uns Gnade, mir zum Reden und uns allen zum Hören auf dein lebendiges, heiliges, bleibendes Wort. Amen. Ja, Maria, die griechische Form des hebräischen Namens Mirjam, also Mirjam, so hieß ja die Schwester Mose, ist ein Name, der sehr häufig im Neuen Testament vorkommt. Neben Maria, der Mutter von Jesus, finden wir Maria aus Magdala und Maria, die Schwester von Martha und Lazarus und Maria, die Frau des Klopas und Maria, die Mutter des Johannes Markus und eine Maria, die am Ende des Römerbriefs erwähnt wird. Paulus lässt sie grüßen, weil sie eine sehr fleißige Mitarbeiterin gewesen ist. Der Name Maria ist noch immer einer der beliebtesten weiblichen Vornamen weltweit, also war schon in der damaligen Zeit nicht außergewöhnlich. Aber heute Morgen soll es ausschließlich um die bekannteste Trägerin dieses Namens gehen, um Maria, die tatsächliche Mutter Jesu. Genauer gesagt, um das Verhältnis zwischen ihr und unserem Herrn. Und schon ein erster Überblick mag manche von uns durchaus überraschen. Von den insgesamt fast 8000 Versen im Neuen Testament sind es nur 21, in denen Maria namentlich erwähnt wird. In weiteren 20 Versen ist von ihr als Mutter die Rede, dann einmal als Frau. Und in nur 15 Versen finden sich Aussagen von ihr selbst aufgezeichnet. Aber die Beschäftigung mit ihr führt uns zu einem der wichtigsten Ereignisse der Welt- und Heilsgeschichte, zum Wunder aller Wunder. Der gewaltige, große, unbegreifliche und unerklärbare Gott nimmt in Maria Menschengestalt an, um uns Menschen so nahe wie möglich zu kommen. Er, der schon immer existente, ewige Sohn Gottes, nimmt einen sichtbaren Leib, Fleisch und Blut an und nimmt dazu eine Jungfrau, die Gefäß sein darf, um das vom Heiligen Geist Gezeugte zur Welt zu bringen. Aus diesem schlichten Grund bezeichnet die Maria nirgends als Mutter Gottes. Der Ewige, der Schöpfer des Himmels und der Erde, hat keine Mutter. Genau wie Christi menschliches Wesen keinen Vater hat, so hat sein göttliches Wesen keine Mutter. Die Bibel nennt Maria aber zu Recht die Mutter Jesu, denn sie war die Gebärerin des vom Heiligen Geistes gezeugten Leibes, den Jesus als Mensch zu unserer Erlösung annahm. Und um das gleich einmal vorwegzunehmen, als unter tausenden von Jungfrauen in Israel auserwählt, den nach dem Sündenfall im Paradies verheißenen Retter zu gebären, war sie natürlich schon eine ganz besondere Frau. Dazu nur ein Satz aus Lukas Kapitel 1, Vers 42. Gesegnet bist du unter den Frauen. Das wurde gesagt von ihrer Verwandten, von Elisabeth, der Frau des Zacharias, ja, aber es steht extra dabei. Elisabeth wurde mit Heiligem Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme und sprach: Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und das bedeutet, dass Maria eine einzigartige Stellung innehatte und eine ganz besondere Aufgabe auszufüllen hatte. Nicht über den Frauen, sondern unter den Frauen. Und das war ein Vorrecht, ein Segen für sie. Aber war sie deshalb sündlos, ganz ohne eigene Sünde? Die Antwort darauf gibt Maria uns selbst, und zwar auch noch im ersten Kapitel von Lukas Evangelium, eine sehr schöne Antwort. In ihrem Lobpreis, ab Vers 46, sagt sie: Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist hat gejubelt über Gott, meinen Retter. Und das macht es klar. Sie wusste ganz genau, sie war eine Sünderin, wie alle Menschen auch. Sie brauchte einen Retter, sie brauchte einen Heiland. Und das Schöne, sie kannte den Retter. Sie nannte ihren Gott gleichzeitig ihren Retter. Es gibt auch keinerlei Hinweise in anderen Bibelstellen, dass sich das irgendwie anders verhalten hätte. Gut auf den Punkt bringt dies auch der Engel Gabriel, als er zu Maria nach Nazareth kommt und die Geburt des Herrn ankündigt. Da sagt er nämlich, Lukas 1, Vers 28, sei gegrüßt, Begnadete. Also auch dieser Ausdruck zeigt uns, Maria ist keinesfalls diejenige, die eine besondere Gnade gibt oder die keine Gnade nötig hätte, sondern sie ist eine Person, die aus Gnade von Gott einen bestimmten Auftrag bekommt und eine bestimmte Rolle auszuführen hat. Es kommt ein weiterer Aspekt dazu. Maria sagt in Lukas 1, Vers 48, denn er, Gott, hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd. Es zeigt ihre eigene Sicht, wie sie sich selbst sieht. Gering, unbedeutend und bedürftig. Und über dies ganze Geschehen, das der Engel angekündigt hat, über das Kommen des Herrn Jesus als Mensch, dass sie ihn zur Welt bringen sollte, darüber sagt sie Folgendes in Vers 54: Er hat sich Israels, seines Knechtes, angenommen, um der Barmherzigkeit zu gedenken. Das heißt, sie drückt deutlich aus: Wir brauchen die Barmherzigkeit Gottes. Und was er jetzt angekündigt hat, ist ein besonderer Akt dieser Barmherzigkeit. Ja, sie war die Gesegnete, die von der Kraft des Heiligen Geistes beschattet den Herrn Jesus zur Welt bringen durfte. Aber gesegnet sein bedeutet hier, mit der Güte, mit den Vorrechten, mit den Wohltaten Gottes beschenkt zu sein. Ähnlich benutzt die Bibel an vielen Stellen des Alten und Neuen Testaments das Wort glückselig. Besonders werden die mit dem Ausspruch bedacht, die Vergebung ihrer Sünden haben. Psalm 32, Vers 1: Glückselig, wem Übertretung vergeben, wem Sünde zugedeckt ist, glückselig der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet. Und in dieser Weise trifft das Wort auch auf Maria zu, wenn es in ihrem Lobpreis in Lukas 1 ab Vers 48 weiter heißt: Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter, denn Großes hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name und seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Und die Bibel beschreibt sie zweifellos als eine gläubige Frau, die durch Demut, Gottesfurcht und Gottvertrauen gekennzeichnet ist. Ihr Lobpreis ist wunderschön, aber sie kann keine übernatürliche Gnade vermitteln. 1. Timotheus 2, Vers 5: Denn, ich füge um der Deutlichkeit willen nur hinzu, denn nur einer ist Gott und nur einer ist der Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab. Also auch Maria musste durch das Sühnewerk dessen, den sie gebären sollte, erlöst werden. Besonders deutlich geht das aus dem Zuruf einer Frau und der Antwort des Herrn Jesus in Lukas 11, die Verse 27 und 28 hervor. Es heißt da: Es geschah aber, als er dies sagte, da erhob eine Frau aus der Volksmenge ihre Stimme und sprach zu ihm: Glückselig der Leib, der dich getragen, und die Brüste, die du gesogen hast. Also bezogen auf Maria, ne? Jesus aber sprach: Gewiss, doch glückselig, die das Wort Gottes hören und befolgen. Das heißt doch, jeder, der den Herrn Jesus als seinen persönlichen Erlöser annimmt und die Bibel als alleinige Richtschnur seines Lebens wählt, ist gesegnet und glückselig wie Maria, die Mutter Jesu, die genau auf demselben Weg selig wurde. Nicht sie, sondern Herr Jesus ist stets Hauptperson. Das zeigt sich auch in einer Begebenheit in Matthäus Kapitel 2, wo beschrieben wird, wie weise Männer aus dem Morgenland über Jerusalem nach Bethlehem kommen, weil sie eine Himmelserscheinung, einen Stern gesehen haben, dem sie gefolgt sind. Matthäus 2, Vers 9: Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben überstand, wo das Kind war, nicht wo die Mutter war. Der Text macht klar, die Hauptperson ist das Kind. Und das wird nur unterstrichen in Vers 11. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter. Also nicht die Mutter mit ihrem Kind, wie man das wohl normalerweise schreiben würde. Und genauso geht es weiter. Und sie fielen nieder und huldigten ihm, und sie öffneten ihre Schätze und opferten ihm Gaben, Gold und Weihrauch und Myrrhe. Also nicht Maria, einer normalen Frau mit einem besonderen Vorrecht, sondern allein dem Herrn Jesus, dem Retter, gebührt die Anbetung. Und was ist eigentlich mit ihrer ewigen Jungfräulichkeit, angeblichen ewigen Jungfräulichkeit? Auch dieses katholische Missverständnis über Maria lässt sich leicht klären, wenn man ein offenes Ohr für die Bibel hat. Für Josef war die Schwangerschaft seiner Verlobten natürlich zunächst ein schwerer Schock. Aber nachdem ihm ein Engel im Traum erschienen war und ihn ermutigt hatte, Matthäus 1, Vers 20: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in ihr gezeugt ist vom Heiligen Geist, nahm er Maria zu sich. Vers 25 heißt es: Und er kannte sie nicht, bis sie Jesus geboren hatte. Das heißt, danach führten die beiden eine ganz normale Ehe. Und ganz abgesehen davon, dass es zu einer guten biblischen Ehe dazugehört, volle eheliche Gemeinschaft zu haben, spricht die Bibel von weiteren Kindern, die den beiden geschenkt wurden. Von mindestens drei Brüdern, genauer gesagt Halbbrüdern, und von wenigstens zwei Halbschwestern, sodass Jesus, Marias erstgeborener Sohn, so wird er in Lukas 2, Vers 7 bezeichnet, also erstgeboren heißt ja, da kommt noch was, also Jesus musste keineswegs als Einzelkind aufwachsen. Ich lese dazu mal eine Bibelstelle von vielen. Markus 6, 2, 3, da fragen sich Leute aus Nazareth: Woher hat er das? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist, und solche Wunderwerke? Ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und ein Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon, und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Die katholische Deutung, dabei würde es sich nur um Vettern und Cousinen handeln, ist weit hergeholt. Wenn zum Beispiel Lukas, ein Arzt aus griechischem Kulturraum, von etwaigen Vettern Jesu schreiben wollte, hätte ihm dafür ein geeignetes griechisches Wort zur Verfügung gestanden, wie es auch beispielsweise in Kolosser 4, Vers 10 vorkommt. Doch auch Lukas bezeichnet Jesu Familienangehörige, beispielsweise in Lukas 8, 19 bis 21, mit seine Brüder. Und daran haben wir nichts zu ändern. Richtig interessant wird diese Bibelpassage jedoch aus einem ganz anderen Grund. Lukas 8, die Verse 19 bis 21, da heißt es: Es kamen aber seine Mutter und seine Brüder zu ihm, und sie konnten wegen der Volksmenge nicht zu ihm gelangen. Und es wurde ihm berichtet: Deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen dich sehen. Er aber antwortet und sprach zu ihnen: Meine Mutter und meine Brüder sind die, welche das Wort Gottes hören und tun. Also die Einstellung der Brüder Jesu gegenüber dem Erstgeborenen war ja zunächst sehr ablehnend. Und deutlicher konnte der Herr Jesus wohl kaum sagen, dass Maria wie auch seine leiblichen Halbgeschwister nicht automatisch gerettet waren durch die natürliche Familienangehörigkeit. Also wir müssen alle von Neuem geboren werden. Und dennoch, ja, wir können von der Mutter Jesu vieles lernen. Einmal, sie achtete sehr auf alle göttlichen Aussprüche. Wiederholt lesen wir, dass sie all die Worte Gottes bewahrte und bewog in ihrem Herzen. So in Lukas 2, Vers 51, nachdem uns geschildert wird, dass der Knabe Jesu ohne Wissen der Mutter und seines Ziehvaters im Tempel zurückblieb und den beiden, als sie nach tagelanger Suche ihn endlich gefunden hatten, auf ihre vorwurfsvollen Fragen antwortete: Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Oder auch am Anfang desselben Kapitels. Die Hirten hatten von der Verkündigung der Geburt Jesu durch den Engel des Herrn berichtet. Und dann Vers 18, und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Und da heißt es, Vers 19, Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Und genauso sollten wir es tun, mit dem ganzen Ratschluss Gottes, wie er uns in der Bibel, Altes und Neues Testament überliefert ist. 2. Timotheus 3, 16 und 17, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. Dann wird die Demut in besonderer Weise beim ersten Wunder Jesu in Kana deutlich. Johannes 2, die Verse 1 bis 5. Und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war dort. Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Mann, was ist da denn los, macht man ja denken. So eine scheinbar schroffe Abfuhr nach dem sicherlich gut gemeinten Hinweis seiner Mutter. Aber Maria zieht sich nicht resigniert zurück, sondern nimmt demütig zur Kenntnis, dass sie gegenüber ihrem Sohn, der erst mit 30 Jahren das Elternhaus verlassen hatte, nicht weisungsbefugt ist und ermuntert die Diener, Vers 5, was er euch sagen mag, tut. Sie war bereit zu lernen, dass der von ihr Geborene in der ständigen Verbindung und Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater stand und stets auf dessen Weisung wartete und achtete. Und auch wenn Jesus lange Jahre den Eltern untertan war, nie durfte diese Schranke von Maria übertreten werden. Sie war ja nur die Magd, das Gefäß, das Gott benutzte, um in Christus Jesus dieser Welt den Schauplatz der Sünde und des Todes, um in Christus Jesus diese Welt den Schauplatz der Sünde und des Todes zu betreten. Darum bewahrte und erwog sie all diese Worte, die von oben über diesen Sohn gesagt wurden, in ihrem Herzen. Sie wurde durch den Sanftmütigen und von Herzen Demütigen, der ja bis zum 30. Lebensjahr praktisch ständig um sie war, geprägt. Sie durfte von ihm lernen, genau wie wir. Und die Bibel lehrt uns, dass Maria sagte: Was er euch sagt, das tut. Darum, jeder, der eine hohe Wertschätzung von dieser Frau hat, und ich denke, das sollten wir alle haben, jeder, der eine hohe Wertschätzung von ihr hat, der sollte sehr genau hinhören und ihren Rat folgen. Dann sind wir immer gut damit beraten. Wenn ich tue, was Jesus sagt, dann bin ich glückselig. Wenn wir seinen Anweisungen folgen, wenn er den ersten Platz in unserem Leben hat und wir auf ihn hören, dann machen wir alles richtig. Was er euch sagen mag, tut. Das ist ein wunderbarer Rat Marias, den wir unbedenklich an alle Christen weitergeben dürfen, womit wir immer richtig liegen. Aber tust du alles, was Jesus sagt? Und so, wie er möchte, dass wir es tun, in Liebe? Am Ende des Johannesevangeliums in Kapitel 19 haben wir eine weitere Stelle, die, was Maria anbelangt, wirklich aufschlussreich ist. Der Herr Jesus ist bereits gekreuzigt. Und dann heißt es, Johannes 19, die Verse 25 bis 27, es standen aber bei dem Kreuz Jesu, seine Mutter und die Schwester seiner Mutter Maria, des Klopas Frau, und Maria Magdalena. Als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, den er liebte, dabei stehen, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe dein Sohn. Dann spricht er zu dem Jünger: Siehe deine Mutter. Also Maria steht da und sieht, wie ihr Sohn dem Tod entgegengeht. Und der Herr Jesus, das ist so bewundernswert, das wirft nochmals so ein wunderbares Licht auf ihn. Er hat offene Augen dafür, hat ein Herz, das Mitempfinden hat mit den Empfindungen seiner Mutter in dieser Situation. Er sieht den unsagbaren Schmerz seiner Mutter, die nun erleben musste, was schon ein Simeon ihr im Tempel zurief, Lukas 2,35, aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen. Ob Jesus in diesem Augenblick daran gedacht hat, dass es damals keine Altersvorsorge für Witwen gab, wie das heute der Fall ist, Josef war ja längst verstorben, und Jesus darum seine Mutter sozial versorgen wissen wollte, möchte ich bezweifeln. Maria hat ja noch weitere Kinder, die sich um sie hätten kümmern können. Ich denke vielmehr, dass er sah, dass die Mutter augenblicklich Beistand brauchte, dass sie mit ihren körperlichen und seelischen Kräften vollkommen am Ende war, dass sie keine übernatürlichen Kräfte hatte und augenblicklich auf Hilfe angewiesen. Und Johannes hat das sofort verstanden und setzte es in die Tat um, Vers 27, und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Zuletzt lesen wir von Maria in Apostelgeschichte Kapitel 1. Der Herr Jesus war gestorben, auferstanden und in den Himmel aufgenommen worden. Und dann steht da in den Versen 13 und 14 dieser Satz: Sowohl Petrus als Johannes und Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Simon der Eifra und Judas, der Sohn des Jakobus, diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Also auch Jesu leibliche Brüder haben jetzt zum Glauben an ihn gefunden. Aber wir haben hier überhaupt keinen Hinweis darauf, dass Maria eine Sonderrolle eingenommen hätte, dass man zu ihr gebetet hätte, sondern sie betet einmütig mit den anderen. Sie nimmt die Rolle der Abhängigkeit ein, genau wie alle anderen Gläubigen. Und dabei müssen wir es dabei belassen, auch weil die Bibel ab Apostelgeschichte 1, Vers 14 nichts mehr von ihrem weiteren Leben, Sterben oder einer etwaigen besonderen Bedeutung sagt. Die neutestamentlichen Briefe bieten uns eine vollständige Lehre darüber, wie man Christ wird, wie man als Christ leben soll und was die geistlichen Segnungen sind, die man als Jünger Jesu in Anspruch nehmen kann. Das Neue Testament zeigt uns die himmlische Wahrheit über Gott, den Vater, über Jesus Christus und den Heiligen Geist, sowie über die Gemeinde als Leib Christi auf. Von Maria ist jedoch keine Rede mehr. Gott hat dafür Sorge getragen, dass an keiner Stelle von ihrem Tod oder einer ewigen Himmelfahrt berichtet oder geschrieben wurde. Irgendwo, vielleicht in Nazareth oder auch in Ephesus, wir wissen es nicht, ruht ihr Körper auf einem Friedhof und wartet ihre Seele im Paradies mit allen Erlösten auf die Stunde der Entrückung, von der es im Thessalonicherbrief in 1. Thessaloniker 4, Vers 16 bis 18 heißt: Denn der Herr Jesus selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen, danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihm entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft. Und so werden wir allezeit beim Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Das ist nämlich die Hoffnung, die sich bald erfüllen wird. So können auch wir uns in Bezug auf die Himmelfahrt, Maria, nur an Gottes Wort orientieren. Ja, Maria war eine Begnadete, sie hatte Gnade empfangen, sie war eine Bevorrechtigte, eine einzigartig Gesegnete, aber keineswegs eine Segenspenderin. Die Bibel porträtiert sie auch überhaupt nicht als eine Mittlerin. Warum ist es tragisch, dass Millionen von Menschen in der Christenheit sie so sehen? Weil sie betrogen sind, weil sie irregeleitet sind, weil das einen Abstand und Trennung schafft. Einer ist der Mittler und nur einer ist der Erlöser. Als Gläubige können und sollen wir direkt zu Christus gehen. Der Gedanke, dass man da erst die Jungfrau und Gottesmutter Maria braucht als Mittlerin und Fürsprecherin, also dass vor der Tür, Jesus sagt ja, ich bin die Tür, noch eine Tür ist, das legt ja nahe, dass der Herr Jesus uns irgendwie weit fern ist und kein oder nicht genug Mitgefühl hätte mit uns. Und das könnt ihr getrost alles vergessen. Das ist absolut nicht der Fall. Ein aufrichtiges Herz, welches die ganze göttliche Wahrheit des stellvertretenden Opfers Jesu begriffen hat und seine unendliche Liebe sich von seinem Erretter und dem himmlischen Vater geliebt weiß, wird sein Vertrauen ganz auf den Herrn setzen und ihm allein dienen und anbeten wollen. Amen.